Heute extra lang für eine lange Woche, die hinter uns liegt. Mir zugeschaltet aus dem wunderschönen Brandenburg, wo gutes Wetter ist. Er sitzt im Tanktop, als wäre Wife Beater Friday, sitzt er da, schönen roten Nacken. Herr Werner, wo hast du dich rumgetrieben?
Ich glaube, Leute wissen gar nicht, was so ein Wifebeater-Tanktop ist, oder? Das ist doch auch so ein amerikanisches Ding.
Ey, mir hat ja, ich hab ja schon einmal hier Wifebeater benutzt.
Stimmt.
Das finde ich total scheiße.
Ja,
Aufschlagen ist kein Witz. Ein Wifebeater ist ein Unterhemd, Leute.
Diese typischen weißen Unterhemden, die man irgendwo kaufen kann, weil in Amerika sind die irgendwie, nennt man die Wifebeaters, keine Ahnung. Jeder trägt die irgendwie, ne? Von Redneck zu, alle tragen diese weißen Unterhemden Tanktops.
Ich nicht.
Du nicht?
Nein.
Ich auch nicht. Aber in Amerika meine ich ja. In Amerika, gefühlt, hat jeder davon 20 Stück frisch verpackt.
Am besten ist schön, Shorts an den Knien, Wifebeater in 4x XL, ey, bis zu den Knien. Oh Mann, ey. So, Herr Werner, es war wieder mal, ey, die Woche war krass. Ey, immer wenn unser Podcast aufgenommen ist, was in der Woche alles passiert, pass auf keine Vorhaut. Das ist so krass. Das ist echt.
Ja, wir sind es nicht gewohnt, einmal die Woche zu gehen. Ne? Die letzten paar Wochen ist das erste Mal, seit wir den Podcast aufnehmen, dass wir das machen. Und deswegen fühlt sich das immer so viel an.
Ja, weißt du was, als erstes muss ich sagen, das Erste, was ja in der Woche nach dem Podcast passiert ist, mir ist das widerfahren, was wir in dem Podcast besprochen haben. Weißt du noch, über Jake Fromm gesprochen
haben? Habe ich auch schon wieder vergessen.
Wir gesagt haben, ey, Sachen aus dem Kontext reißen, das machen die Medien ganz gern. Eieiei. Aber darauf wollen wir gar nicht weiter. Nein. Da gehen wir gar nicht drauf ein.
Lass über die reden.
Hör auf. Was ist das denn? ey, Dizzy B, zeig dir seine speckigen Arme, Alter. Was ist denn los? Ja, wo ist die Definition hin? Ich sehe da nur eine Masse.
Guck mal, Schulter hier, zack, das ist.
Was? Ey, kannst das du das mal
Masse.
Bitte posten?
Das Poste ist mal Masse, mein Lieber. Nein, warte, ich muss noch ein paar Wochen trainieren. Ich bin gerade voll im Training, jetzt zwei Wochen. Oh. Gib mir noch 3-4 Wochen, dann poste ich was.
Oh, ja. Ach, nee. Aber lass uns doch mal anfangen. Was war denn das Erste, was passiert ist nach unserem Podcast? Hat nicht Jameis Winston gesagt, er ist, I know that day in and day out without coming and saying that historically I'm one of the best quarterbacks to play the game. Historisch ist er einer der besten Quarterbacks, die dieses Spiel gespielt haben. Oder die dieses Spiel spielen. Historisch.
Ja, ich glaube, jeder, der das, also die erste Reaktion, wo du das durchgelesen hast.
Hä?
Und die Kommentare auch gelesen. Also, hä? Was? Ah, typisch Jameis Winston. Aber dann dachte ich mir natürlich, jeder Leichtathlet, jeder Profisportler, egal in welchem Bereich, der noch nicht seine Karriere beendet hat, muss natürlich auch so denken, ne, dass er immer noch was drauf hat. Du redest ja mit dir selber. Und dann war ich immer so, okay, er sagt es nur so. Aber du hast ja das hochgebracht. Guck dir mal die Statistiken an. Und da habe ich auch erstmal gerade wirklich überlegt, alter Schwede.
Komm,
wir müssen mal kurz den Vergleich ziehen.
Lass uns doch mal anfangen. Also, für die der englischen Sprache nicht mächtig ist. Er hat gesagt, dass er historisch einer der besten Quarterbacks ist, die das Spiel spielen. Ne, im Präsens, jetzt spielen, aber historisch ist die ganze NFL-Geschichte, wo man sagt, wow, time out. Aber dann, wenn man anfängt, im College, er war ja dein Teammate, als er Freshman war, ne?
Jameis Winston, wir haben es ja öfter schon mal erwähnt, er war mein Teammate in meinem letzten Jahr, in meinem Junior-Jahr, also mein dritten, das war mein letztes Jahr, war er der Freshman, Redshirt Freshman Quarterback, heißt, er war mein Scout-Team-Quarterback. Der war ein Jahr schon da, hat ja nicht gespielt, war ein Redshirt, das ist wie ein Practice-Squad-Jahr. Und der kam aus Alabama, war ein 5-Star-Recruit, haben wir auch schon öfters erklärt. Das sind einfach die besten von 1 bis 5 Sterne. 5 Sterne sind so einfach die Top-Recruits. Ist er da hingekommen und jetzt können wir es ja mal ein bisschen so erzählen, warum ich eigentlich kein Fan von ihm bin. Also charakterisch, du konntest hier nichts sagen. Das war das Typische in Amerika, das System, wir haben öfters drüber gesprochen, wenn du 5-Sterne-Recruit bist in der Highschool, die sind die Kings. Ey, das sind die Kings in deren Staat, das sind die Kings in der Highschool-Football, die kommen dann zum College und alles fängt dabei nur an. So wie das beim College zur NFL eigentlich passiert, ob du ein First-Round-Pick bist oder ein 7-Runden-Pick, du musst von null anfangen. Und du konntest ihm nichts erzählen. Ey, der Typ war, der ist da reingekommen in die Florida State Umkleidekabine und dachte schon, er ist ein Hall of Fame Quarterback. Und das kommt meistens halt nie gut an. Und dann hatten wir EJ Manuel. Kannst du dich noch an EJ Manuel erinnern?
Ja, natürlich.
Der wurde ja auch in meinem Jahr gedraftet, ein Teamkollege von der Quarterback von den Buffalo Bills. Er war der erste Quarterback in der ersten Runde. Ich glaube, 15. Pick von den Buffalo Bills. Und er war der Starting Quarterback, weil das Jahr davor war er All-ACC, also in der Conference. Also er hat sich echt gut gemacht. Und deswegen war er dann noch ein Jahr auf der Bank und wurde geredshirtet. Redshirt heißt, du darfst einfach nicht spielen, du trainierst nur. Hat er nicht gemocht und hat nur Kacke gemacht im Training. Ich sag's dir, der hat nur Kacke gemacht im Training, wo ich so oft, weißt du, wenn wir uns vorbereiten auf das gegnerische Team, ist er natürlich der Quarterback von dem Team, ne? Er muss diesen alles so ein bisschen tun, was der gegnerische Quarterback macht und die sollen sich ein bisschen anpassen. Ey, der hat nur Scheiße gemacht. Ey, du konntest jedes Mal hast du gesagt, ey, wenn du jetzt nicht aufhörst, kriegst du eine. Das war jede Woche so. Das war nur Kopfschmerzen mit ihm. Pass auf. Und dann.
Aber.
Nach meinem Juniorjahr haben mich ja viele Leute gefragt und viele Coaches in der Defense sind abgehauen, weil sie gesagt haben, wir hatten irgendwie 12 Draftpicks und das ganze Team würde neu aussehen nächstes Jahr. Da haben alle gesagt, die Coaches, die abgehauen sind, ich habe es ganz nett gesagt, wo Leute mich gefragt haben, was passiert mit Florida State, weil wir hatten ein echt gutes Jahr. Ich sage, keine Ahnung, ich denke, das wird ein richtig schlechtes Jahr für Florida State, weil die haben Jameis Winston, das ist der Quarterback. Das ist bevor er dann 14-0 gegangen ist und einfach mal Heisman Trophy gewonnen hat für den besten Spieler im ganzen Land. Das ist sein ersten Jahr. Redshirt Freshman. Das musst du mal reinziehen. Also jeder.
Ey, 4075 Yards, 40 Touchdowns. Der hat, guck mal, weißt du was, der hat die Heisman Trophy gewonnen, Walter Camp Award, Manning Award, Archie Griffin Award, Davey O'Brien Award. Ey. Der hat alles abgeräumt.
Weißt du, warum das passiert ist? Jimbo Fisher von ihm habe ich dir auch schon mal erklärt. Und das war der Trainer, der dann vor 2 Jahren abgehauen ist zu Texas A&M für irgendwie 10 Jahre 75 Millionen College Football Trainer. die haben alles gewonnen. Und er hatte davor ja schon EJ Manuel, Christian Ponder, Jamarcus Russell waren Quarterback, die er produziert hat. Er war dafür aber bekannt, aber College Quarterback also in die erste Runde zu produzieren, also in die NFL, ne? Und wir hatten nochmal das Gefühl, dass Christian Ponder, EJ Manuel nicht so das volle Potenzial gezeigt haben im College, weil Jimbo Fisher ist halt offensive-minded Coach. Heißt, er ist auch der Offensive-Koordinator und er ist sehr, sehr involviert. Und Leute hatten so viel Respekt, vor allem auch an der Offenseite von Jimbo Fisher, weil er auch sehr oft auf dem Feld laut war, dass kaum einer was gesagt hat, wenn die trainiert haben. Das war irre, wirklich. Auf der Defense-Seite, die haben uns gesagt, ey, ihr seid der echte Roboter da drüben. Und ich glaube, er war so erfolgreich, weil Jameis Winston hat das Talent, das Potenzial, das haben wir alles gesehen schon. Und er war der Typ, der hat sich von Jimbo Fisher nichts erzählen lassen, wenn er auf dem Feld getreten ist. Weißt du, was ich meine? Aufs Feld getreten hat der Jimbo Fisher an der Seitenlinie, ey, laber mich nicht, ich bin jetzt hier auf dem Feld und ich werde mein Spiel spielen. Die anderen Quarterbacks, EJ Manuel, Christian Ponder, die waren so, weißt du, Jimbo war so in deren Kopf drinne und Jimbo wollte unbedingt das Spiel immer kontrollieren durch die Quarterbacks, aber irgendwann musste ja mal den Head Coach oder den Offensive Coordinator sagen, gib mir den Spielzug, aber alles, was jetzt hier passiert, ich mach das. Und ich glaube, deswegen ist er so erfolgreich gewesen im College und auch eigentlich früh in seiner Karriere, aber erzähl mal hier, die Vergleiche, das ist ja verrückt, was er in den ersten 5 Jahren geschafft
also,
hat.
Also wir müssen erstmal sagen, er war der erste Pick im NFL-Draft 2015, ne? Er war Nachrücker im Pro Bowl 2015, dann war Rookie of the Year und jetzt 2019 der Passing Leader der NFL. Wenn man sich mal, wie gesagt, man hört das historisch, I'm one of the best, denkt man, der Typ hat voll einen an der Pfanne. Aber es sind so ein paar Statistiken, wo man sagen muss, okay, Jameis Winston ist der 8. Quarterback in der Geschichte der NFL, der für mehr als 5000 Yards in einer Saison gepasst hat. Dan Marino, Tom Brady, Pat Mahomes, Peyton Manning, Big Ben, Matthew Stafford und Drew Brees Und Drew Brees hat das übrigens 5-mal gemacht schon. Aber einer von 8. Das ist schon heftig. So, dann mit 26 hat er die meisten, nee, die zweitmeisten Passing Yards aller NFL Quarterbacks innerhalb von 5 Saisons geschmissen. Der einzige, der mehr geschmissen hat, Peyton Manning. So, und das Heftige ist, Jameis Winston hat mehr Touchdowns in seinen ersten 5 Jahren, nämlich 121, als Brett Favre, der hatte 108, Kurt Warner hatte 101, Brady 87 und Brees 80. So, das ist schon ganz schön heftig, was er da geliefert hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der hat auch irgendwie 88 Interceptions geworfen in seiner Karriere in den ersten 5 Jahren. Peyton Manning hatte wie viel Interception? 101?
100.
So, was natürlich noch ein Problem ist, sind nicht nur die Interceptions, sondern auch die Fumbles. Weil insgesamt hatte er natürlich 111 Turnover. Das ist natürlich, da ist er top of the pops. Aber man muss natürlich sagen, wenn du das alles hörst, ne, warum hat er dann tatsächlich so eine schlechte Reputation? Klar, er schmeißt viele Interceptions, nicht so viel wie Peyton Manning, aber Peyton Manning hat seinen Job immer behalten und war der Franchise-Mann und ist Hall of Famer und alles ist gut. Oder Future Hall of Famer, er ist ja noch nicht inducted in die Hall of Fame, oder?
Stimmt. Ne? So. Ja, ist noch nicht 5 Jahre, ne? Seit der
so, auf jeden Fall fragt man sich, woran liegt denn das? So, und ich glaube, dass du hast das Richtige gesagt, sein ganzes Gehabe, nenne ich mal, und wir kennen das Fingergelutsche, seine komischen Ansagen vor dem Spiel im Huddle, wo du das Gefühl hast, dass Spieler sich auch angucken und sagen, sag mal, Junge, was hast du denn schon wieder gegessen?
Ja, und die ganzen Sachen, die er mit
drumherum.
Er hat auch viele Sachen aus dem College mitgenommen, ne? Brauchen wir jetzt alles nicht aufzählen, da waren mehrere Sachen. Es war ein Vergewaltigungsvorwurf. Vorwurf. Das hat ganz Amerika, weil er, das war in diesem Jahr, wo er so erfolgreich war. Nee, in diesem Jahr, wo er gedraftet wurde mit dem ersten Pick. Also es war ein Riesenthema, dann waren da noch ein paar andere, wo er einkaufen war, dann hat er irgendwie Crab Legs bekommen, da gab es ja auch so viele Memes mit ihm. Crab Legs, was sind das? Krabben? Nee,
Krabbenbeine.
Krabbenbeine. Die hat er bekommen bei Publix und Supermarkt, die angeblich soll, pass auf, der Typ war ein Fan, hat ihn die einfach gegeben aufs Haus, darfst du aber nicht annehmen, das ist ja eine NCAA-Violation, also ein Regelbruch von der NCAA. Das war die Ausrede, dann war es irgendwie auf Kamera, irgendwie keine Ahnung, dass er sich die einfach genommen hat. Ey, keiner weiß wirklich, was passiert ist. Auf jeden Fall, da waren immer...
Bei Burger King auch, ne? Bei Burger King soll er ja mal so, aus diesen Soda-Schränken, die stehen ja immer so Kühlschränke mit den ganzen, mit Cola so und so weiter, hat er sich auch irgendwie, hat auch jemand vom Burger King angefangen und gesagt, so, ey, hier klauen die mir gerade aus den Soda-Schränken das Zeug, also...
Da waren konstant über seine Karriere angefangen mit der
Ach, hier der steht Florida State. Public Supermarkt in Tallahassee Anzeige wegen, weil er Krabbenbeine stahl.
Ja, ich sag dir. Auf jeden Fall, ich glaube auch...
20 was Sozialstunden musste er dafür ableisten und durfte keinen Football spielen.
Ja, er war suspendiert, wurde dann trotzdem der erste Overpick. Es war einfach generell einfach konstant über seine Jahre waren immer irgendwie so eine Off-the-Field-Situation und vor allem auf der Quarterback-Position, wenn du das Gesicht der Franchise bist, kannst du dir so eine Sache nicht erlauben, weil es wird... Auch, die Sachen waren jetzt gerechtfertigt, ne, Sachen, was die er gemacht hat, aber nehmen wir jetzt mal einen anderen Quarterback und du sagst nur was ganz Kleines in deinem Privatleben und es kommt raus. Das wird so aufgezogen, weil du ein Quarterback bist, ein Starting Quarterback in der NFL und bist direkt unten bei ESPN im Ticker. Der hat das gemacht. Also er hat, glaube ich, den Leuten, den Medien, den Fans einfach zu viel Futter gegeben. Dadurch, glaube ich, ist es einfach so, hat sich das so aufgebaut, ne, dass einfach Zeit wurde, bei den Tampa Bay Buccaneers Tschüss zu sagen. Vor allem nach der Saison mit so vielen Turnovern. Ne. Ich glaube, auch wenn er 20 Interception geworfen hätte, wäre es Zeit gewesen, weil neuer Coach einfach zu viel, wie sagen wir das, so schlechte Atmosphäre um Jameis Winston rum. Weißt du, was ich meine? Dass man einfach gar nicht mehr das Team aufbauen kann, weil die Leute noch mehr erwarten. fällt, ach, es ist schwer zu erklären, manchmal ist es wirklich so und dann wird es Zeit zu gehen und jetzt, deswegen denken die Saints natürlich, dass sie einer der größten Steals haben, für den Preis auf jeden Fall, dann nehme ich, für den Preis nehme ich auch das Risiko, weil ich bin Sean Payton, Drew Brees, wenn du da nicht lernst, als Quarterback, dich zu kontrollieren, deine Turnover zu eliminieren, also besser geht's gar nicht. Und wir alle wissen, Drew Brees wird nicht mehr lange spielen. Vielleicht wird er der nächste, ey, who knows? Vielleicht wird er der nächste Superstar bei den Saints.
Lass uns zum nächsten Thema kommen. Superstar bei den Saints vielleicht. Was ist mit unserem Superstar Maker Mayfield bei den Browns? Der hat ja mal ein starkes Statement gemacht.
Irgendein Fan hat, glaube ich, unter irgendeinem Post auf Instagram, Twitter gepostet, bitte Baker Mayfield, sag uns, dass du dich nicht hinknien wirst in der Football-Saison, weil viele Athleten ja rausgekommen sind und gesagt haben, wir werden uns hinknien. Und die NFL hat ja jetzt auch supportet, die Coaches, Bill O'Brien hat ein Statement gemacht, gesagt, Bill er wird sich mit dem Spielen hinknien. Also du siehst jetzt, die NFL kommt zusammen, die NFL steht dort hinter den Spielern. Das ist für mich historisch zum ersten Mal zu sehen, dass die NFL hinter den Spielern steht. Weil da waren ja auch so, auch in ganz andere Richtungen auch schon, ob das mit Suspendierungen sind, mit Geld, Strafen. Also du hast zum ersten Mal so ein bisschen Gefühl, seit ich die NFL kenne, dass die echt die Spieler jetzt mal ein bisschen supporten, ne? Was in der Hinsicht schön ist.
Und sich ja auch dann mit ihrem Präsidenten anlegen.
Wir müssen ja erst mal sagen, was Baker Mayfield gesagt hat. Baker Mayfield hat ja darauf geantwortet, you can bet your ass that I would take a knee. Ich glaube, so das war der, oder? So hat er es geschrieben.
Was, wie bitte? Dein Internet in Brandenburg ist wieder
schön. Ach so, ist gerade geworden. Ja. Ey, das ist dein Internet in Hamburg, ey. I can bet your ass that I will kneel this season. Ich glaube, irgendwie sowas war. So ein ganz kurzer Satz, dass er sich hinknien wird und da natürlich für Riesen, was heißt Aufruhr, das Statement gesetzt hat und die Medien das natürlich aufgenommen haben und gesagt, ja, Baker Mayfield supportet seine Spieler, seine Teamkollegen
und wird sich hinknien. Und er hat gesagt, wenn ich dadurch Fans verliere, ist das okay, das ist mir wichtiger, das ist meine
Ehrenmann.
Das ist für mich wichtig und ich stehe für das, was wichtig ist. Also, so geistesgestört, wie er manchmal tatsächlich ist, Hut ab, dass er da so ein starkes Statement setzt. Und auch Bill O'Brien, hey, Hut ab, heißt nicht, dass er ein guter GM ist.
Er ist ein guter Mensch.
Aber Hut ab dafür. So, und jetzt lass uns doch noch mal den Bogen spannen. Weil jetzt ist natürlich aus der gesamten Sportwelt ist jetzt ein bisschen Gegenwind. Einmal viele NBA, große NBA-Spieler sprechen sich dafür aus, die Saison nicht zu Ende zu spielen, weil sie sagen, hey, wir haben wichtigere Issues, als jetzt Basketball zu Ende zu spielen. Wo ich sage, holy Schneiki. So, die NFL sagt, ey, wir sind jetzt eine geschlossene Front und wir zittern jetzt nicht mehr vorm, in Anführungszeichen, mächtigsten Mann der Welt. US Soccer, also der Fußballverband, ich glaube, der ganze Verband, der Fußballverband inklusive oder besonders die Nationalmannschaften, haben ja gesagt, sie werden ihren, glaube ich, ihren Spielern es nicht verbieten zu knien oder erwarten. Nein,
die hatten offiziell es verboten. Also sie hatten echt eine Regel, so ein Ban, was ja die NFL nicht hatte. Die haben es ja nur gesagt, mach es nicht. Und dann haben sie es ja hintenrum ein bisschen alles Blackmailing und wie auch immer. Aber die die Soccer Federation hier in den USA hat jetzt diese Regel gelöscht und damit natürlich das Statement gesetzt, ihr könnt euch alle hinknien,
wenn
könnt
ihr das wollt. Machen, was ja okay, was ja meiner Meinung nach okay ist. Aber jetzt die Reaktion war natürlich dann, die kam prompt, Herr Werner.
Ja, von deinem Boy, der Trump.
Von meinem Boy.
Trump natürlich wieder, wie wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, hat nichts Besseres zu tun. Zu dieser Zeit ist viel wichtiger für ihn, diese Nachrichten zu lesen. Tweetet wieder irgendwas. Ich werde die NFL und US National Teams boykottieren. Wow, also wieder, sprach einfach nur, für mich ist, ich habe dazu gar nichts mehr zu sagen, was das für ein Typ ist. Er konzentriert sich auf die ganz falschen Sachen, wenn du mich fragst. Ja, was war das Statement? Keine Ahnung, was das heißt.
Er sagt, er wird in Zukunft Länderspiele des US-Nationalteams im Fußball boykottieren, weil sie das Protestverbot aufgehoben haben. Das, da denke ich mir schon, boah, ey, Junge, ey, du hast tausend, dein Land brennt, es ist richtig was los, richtig Bambule und du sagst, ja, was? Die NFL, schalte ich ab. Fußball, Nationalmannschaft, gehe ich nicht mehr hin. Junge, Junge, Junge.
Hört sich an wie meine vierjährige Tochter, wenn die sauer auf mich ist. Nein, ich gehe jetzt nicht Zähne putzen.
Aber lass uns bitte nicht so lange an dem Mann uns aufhalten. Weil das ist es nicht wert. Wir haben wichtigere Sachen zu besprechen.
Genau, die
JJ Watt. Haben wir vergessen. Oh, geil. Geile Sache, oder? Habt ihr das, liebe Bromantiker, ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Es hat jemand auf Twitter irgendwie getweetet und warte mal, was hat der denn noch getweetet? Der hat irgendwie, ich glaube, der hat gesagt, hier, der, oh, schade. Der hat irgendwas getweetet, ich versuche es mal zusammenzubekommen, so nach dem Motto, ihr könnt einen drauf lassen oder es wird mich wundern oder ihr könnt einen drauf lassen, dass JJ Watt sich nicht hinkniet und die Flagge.
Ja, warte. Pretty sure you won't see JJ Watt taking a knee. Amerika-Flagge. Und dann kommt er, antwortet drauf. A. Don't speak for me, sprech nicht für mich. B. Wenn du denkst, es ist immer noch respektlos der Flagge gegenüber sich oder das Militär sich hinzuknien, hast du nicht zugehört.
Das ist mal ein gutes Statement. Das heißt ja nicht, dass er sich hinkniet, aber es ist definitiv eine geile Message, finde ich. Nun hör auf, deinen Bizeps anzugucken. Sag mal, Junge. Ey, wenn ihr das sehen könntet, der sitzt hier und guckt selbstverliebt, während er mir zuhört.
Ich bin verbrannt, liebe Bromantiker. Ich war gestern den ganzen Tag am See und mit der Familie.
An der polnischen
Frankfurt
Grenze?
Oder, ja, Frankfurt oder Helensee. War ich zum ersten Mal da. Mega geil. Die Sonne kam erst am Nachmittag raus um 15 Uhr, aber so schlau wie ich bin, typische deutsche Kartoffel, natürlich, wenn es bewölkt ist, kommen ja auch die UV-Strahlen durch und habe mich nicht eingecremt, erst nach so eineinhalb Stunden, wo die Sonne rauskam und dann waren wir noch ein paar Stunden da, eieiei, aber ich bezahle dafür gerade wirklich.
Hast du Romantiker da getroffen?
Nein, es war sehr, wirklich sehr ruhig, sehr viel Platz. Das war einer der schönsten Seen, die ich bis jetzt gesehen habe in Deutschland. Hat nicht viele gesehen, aber bis jetzt. Schön.
Apropos unsere Bromantiker, ich muss mal nochmal unseren Bromantikern meinen allerhöchsten Respekt und uneingeschränkte Liebe jetzt nochmal hier zugestehen und eingestehen. Einmal Feedback letzte Woche von den Bromantikern. Als da ein bisschen was los war mit ZDF, Sport und so weiter und so fort, komische Tweets und absurde Kommentare unter den Tweets, haben die Bromantiker erstmal den ZDF Sport Instagram-Account mit den beschissenen, Kommentaren und da haben die Bromantiker erstmal zerstört und 1000 Küsse auf die Augen darauf gehauen. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen und ich habe wirklich so gut wie alle gelesen. Einigen habe ich auch geantwortet. Ich konnte natürlich nicht allen antworten, aber ganz viel Zuspruch und Verständnis von den Bromantikern. Da waren Polizisten dabei, Feuerwehrleute, Krankenschwestern. Einfach ganz viele, die gesagt haben, ey, weitermachen, finden wir gut, dass wir beide auch nicht nur Sport, sondern auch so ein humanitäres, soziales Problem, gesellschaftliches Problem in unserem Sport ist ja auch ein Teil davon, dass wir den ansprechen. Danke nochmal für das überragende Feedback der Community. Und ich war ja, wir hatten ja ein Auswärtsspiel mit dem HSV in Dresden. Weltklasse. Ich bin unten am Feld, wir sind beim Warm-up und dann kommen die Greenkeeper aufs Feld so nach dem Warm-up und wir gehen mit den Spielern rein. Und einer von den Greenkeepern guckt mich mit riesen aufgerissenen Augen an. Ich denke, oh shit, hat er was im Auge? Und er, ey Coach, Bromantiker? Ein Dresdner Bromantiker ist Greenkeeper bei Dynamo. Lieben Gruß nochmal an den Greenkeeper.
Warte mal, die Green, Greenkeeper sind was? Die den Rasen
das sind,
einfach...
Das sind die, wenn, weißt du, nach dem Warm-up und so ein paar Rasenstücke sind raus, die gehen mit so einem komischen Hacken rein und packen die wieder rein, damit der Platz sich so zerhackt aussieht. Und da war einer Bromantiker. Ich habe von einem Polizisten aus Dresden noch eine Nachricht bekommen. Oh shit, Coach, ich habe dich da beim Bus gesehen. Mann, hätte ich das gewusst. Bromantiker, auch an den lieben Gruß. Ja, wir sind überall, ey. Die Army of Love ist überall. Das nur mal nochmal so am Rande. Aber, um nochmal zurückzukommen. Also, JJ Watt, starker Antwort.
Es ist wichtig. Es ist wichtig, weil die weißen NFL-Spieler, die weißen NFL-Stars, ja, wie wir letzte Woche besprochen haben, die sind ein Riesenteil in was gerade abgeht. Ne? Wenn sie nur leise sind, silenced, kann man denen nicht vorwerfen. Vielleicht Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ey, jeder muss für sich wissen, was sie damit machen. Aber ich finde das auch starke Statements von Baker Mayfield und J.J. Watt. Und vor allem Aaron Rodgers. Über Aaron Rodgers haben wir ja schon letztes Mal gesprochen, der gleich reingegangen ist mit der richtigen Message. Es ist wichtig, dass wirklich die Spiele zusammenhalten, weil Footballspieler verbringen so viel Zeit miteinander im College, in der NFL. Und das kann echt eine Umkleidekabine zerstören, ne? Wenn dann da jetzt nicht, die gleiche Meinung ist.
Ja, intern. Auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt. Ich bin so gespannt darauf, welchen Einfluss das, was jetzt alles passiert, welchen Einfluss das hat auf die nächste NFL-Saison, wie die NBA weitergeht. Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Weil, wie gesagt, aus der NBA hörst du jetzt, die wollen ja, glaube ich, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, die wollen ja die Teams irgendwie nach Disneyland, Orlando holen?
Ja, die haben so einen riesen, genau. Die bringen jetzt ungefähr nicht viele, ich glaube 22 Teams von denen jetzt nach Orlando, denn sind die ja da alle sozusagen unter Quarantäne und spielen Turnier. Ich glaube, ein paar Spiele müssen noch so gemacht werden, um zu gucken, wer die letzten Playoff-Spots bekommt, so habe ich es verstanden, und dann spielen die gleich die Playoffs dort vor Ort und bleiben alle dort auf diesem Campus. Dass sozusagen keiner irgendwie wieder Corona reinholen kann, weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist natürlich schon, und da wird jetzt, da sagen die viele große Spieler, große und kleine Namen, ist jetzt nicht die Zeit. Bin ich jetzt auch mal gespannt, was da passiert. Interessant fand ich, dass der, warte mal, wer war denn das noch? Greg Popovich, wo ist der nochmal Trainer?
San Antonio Spurs.
Von den Spurs. Der ist ja richtig, der sagt ja wirklich, was in seinem Kopf ist, ne? Ja. So, der hat erstmal Roger Goodell, dem Commissioner, richtig ans Bein gepisst.
Ja, auch gesagt, Steve Kerr von den Golden State Warriors, der Head Coach auch. Die ganze Zeit, die sind alle. Also die NBA war schon immer sehr, sehr.
Aber Popovich hat gesagt, ein kluger Mann führt die NFL, aber hat nicht verstanden, den Unterschied zwischen Flagge und was dieses Land großartig macht, hat er nicht verstanden, nämlich die Menschen, die dafür kämpfen. Colin Kaepernick, das sind nämlich all die Menschen, die dafür kämpfen, dass Colin Kaepernick das Recht hat, ein Knie zu nehmen. Also der hat direkt, die Flagge ist irrelevant, es ist nur ein Symbol, das Menschen aus politischen Gründen ergattern, hat er sozusagen gesagt. Also der hat dem richtig einen vom Bug gehauen, ey.
Nicht nur ihn, ich habe gerade gegoogelt, um sicher zu gehen, dass er auch noch da spielt. Und vor ein paar Stunden, also gestern Abend in Amerika, hat er gesagt, Greg Popovich calls Robert Kraft, Jerry Jones hypocritical for past support of Trump. Er callt jetzt auch noch andere Besitzer aus.
Ja, weißt du, ein Bromantiker hat mir das auf Instagram zugeschickt, ein Bild, wo die größten Donors, also die Trump finanziell unterstützen, aufgelistet sind, links die aus dem Sport und rechts aus der Wirtschaft. Und aus dem Sport die größten, das ist natürlich Jerry Jones, Robert Kraft, da sind natürlich auch ein paar NFL-Owner dabei, ne? Und denen wird jetzt mal richtig ins Bein gepisst.
Aber nochmal zurück, die NFL, darüber haben wir nicht gesprochen, die pledgen, was hast du gesagt?
Verpflichten
sich über die nächsten 10 Jahre 250 Millionen zu spenden gegen den Combat systematic racism and support the battle against the ongoing and historic injustices faced by African Americans. Also,
übersetze ich werde.
Shit, Alter, das ist, dafür bist du da. Systematisches Rassismus und battle against the ongoing historic injustices. Also gegen Rassismus, ja, zusammengefasst jetzt. Die werden, was für eine Art und Weise ist noch nicht sicher. Die werden wahrscheinlich Organisationen, die werden auch mit den Spielern zusammenarbeiten. Verschiedene Teams haben auch nochmal Geldsummen, haben sich da verpflichtet und haben gesagt, wer war denn das jetzt mit 5 Millionen? Ich glaube, die Chicago Bears haben gesagt, die machen erst nochmal 5 Millionen. Also viele, viele Teams kommen jetzt und packen da noch was, also in deren Städte, in den Topf, ne? Und, also es hat schon, wenn du mich fragst jetzt einfach von hier, ich sitze im Keller, du siehst schon, es geht in die richtige Richtung, vor allem was bei der NFL, Rassismus, NFL, die Spieler, Besitzer, Trump, die halten jetzt zusammen und feuern jetzt alle gegen Trump, weil sie sehen, dass Trump einer der größten Hetzer ist. Und das ist irgendwie...
Ho, 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 hier, aber keine politische Meinung, Herr Werner.
Rassismus ist nicht politisch, wenn du mich fragst. Haben wir letztes Mal auch schon gesagt.
Ich gebe dir recht.
Ich kann, über Politik kann ich dir nichts geben, leider. Aber Rassismus hat nichts mit Politik zu tun, wenn du mich fragst.
Richtig, Herr Werner. Deshalb kommen wir jetzt
so, aber, zu dem...
hast du noch was? Ich dachte, wir kommen jetzt mal zu dem, von dem wir wirklich keine Ahnung haben.
Ja, Pete Carroll, das wollten wir auch noch sagen. Das passt ja perfekt noch rein. Ne?
Oh, da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Pete Carroll kam raus und hat gesagt, dass er es bereut, in 2017, nachdem die Colin Kaepernick so einen Workout hatten, nicht unter Vertrag genommen hatten. Weil, keine Ahnung, wo es jetzt rauskommt, er hat es gesagt, weil ein Team, ein jetziges NFL-Team, hat sich bei denen gemeldet und ein bisschen Recherche, wie sah er aus in 2017, konnte er den Ball noch werfen, haben dich einfach inquired, also Informationen geholt, was die da gesehen haben.
Was für ein Bullshit, das ist 3 Jahre her.
Ja, aber ich meine, so, das haben die gesagt. Und da hat Pete Carroll hat gesagt, sie mochten ihn in 2017, aber er hat gesagt, es wäre nicht fair gewesen Colin Kaepernick gegenüber, weil er dachte, er wird noch irgendwo ein Starter. Das ist die Story, lassen wir einfach so im Raum stehen, aber fand ich wichtig. Mal gucken.
Ja, jetzt, dann muss ich dir nochmal eine Frage stellen. Glaubst du, dass Colin Kaepernick, wenn er jetzt irgendwo ein NFL-Angebot bekommen würde, sollte er es annehmen? Ja oder nein?
Nein, ich habe das letzte Mal schon gesagt, nein. Er wäre für diesen Kurs, für dieses Movement, ist es für mich, und ich bin wie gesagt nur im Keller, das ist meine Meinung, wäre das nicht gut, weil dann würde die NFL sofort wieder das bekommen und er würde in das System fallen und es würde wieder, keine Ahnung, es würde wieder, wie die NBA-Spieler es gerade sagen, es gibt Wichtigeres gerade als NBA zu spielen, also als Basketball zu spielen, wäre das für mich einfach ein Move. Er sollte das nicht annehmen, aber die NFL sollte jetzt auf ihn zukommen und ihn mit ins Boot holen. Und der sollte da oben ganz oben mitreden, was können wir tun oder er kann unser Gesicht sein, um das alles zu ändern, was die NFL verkackt hat über die letzten Jahre. Verstehst du, was ich meine? Wo kommen die 250 Millionen hin über die 10 Jahre? Gib ihnen einen Job, weiß ich nicht, lass ihn involviert, lass ihn das Gesicht der Spieler sein in der Hinsicht, weil viele Spieler sind involviert, aber trotzdem, wenn die NFL-Saison losgeht, haben die auch andere Sachen zu tun. Da könnte er sozusagen mehr dieser Player-Rap sein für diese, in der Situation gegen Rassismus.
So, also, ich bin da ganz deiner Meinung. Übrigens für die sagen, Mensch, ich will da ein bisschen mehr wissen. Pete Carroll, Head Coach von den Seattle Seahawks, Golden State Warriors Coach Steve Kerr, und Greg Popovich, wenn mir hier alles täuscht, die haben noch einen Podcast zusammen. Oder war es nur Pete Carroll und Steve Kerr? Ja, Flying Coach heißt der.
Haben die? Wusste ich gar nicht.
Ja, die wollten für oder für in der Corona-Krise irgendwie Geld generieren und haben diesen Flying Coach Podcast gestartet. Und ich glaube, das sind nur die beiden und die haben Greg Popovich mal dazugeholt. Hört mal rein. Greg Popovich, also du hast zwei NBA-Coaches, Head-Coaches und einen NFL-Head-Coach und die sprechen da über ne, über Corona, und die sprechen natürlich auch über das große Problem, was gerade unserem Planeten, das ist ja nichts Neues, aber was gerade großes Thema ist. Und wenn ihr sagt, oh, ich habe gerade eh noch Zeit, noch Kapazitäten, hört mal rein. Flying Coach, Pete Carroll, Steve Kerr, Gast ist Greg Popovich, werde ich mir nachher definitiv mal reinziehen.
Ich habe gerade eine Nachricht bekommen auf Instagram, habe ich mal gerade gecheckt, weil du ja das Bild gepostet, Social Media Pause, das war ja deine Message dahinter. Leute fragen sich, ach, heute kommt denn wirklich kein Podcast, weil Coach Zume ja gesagt hat, er macht jetzt eine Pause, Sendepause.
Nein, ich wollte einfach mal meine, ich muss auch einfach, irgendwann muss ich auch einfach mal Papa und Ehemann sein und auch mal
durch die Hose atmen. Leute, sobald Social Media anfängt, dein Leben zu übernehmen, und es ist viel wichtiger, was man da liest, als was wirklich passiert im Leben, ey, Dennis.
Dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren.
Dann hast du wirklich, boah.
Das ist so, als würde Karl Lagerfeld eine Jogginghose tragen.
Dann let's loslegen, ja.
Übrigens, für alle, die sich jetzt fragen, kommt jetzt eine Werbung? Nein, dieser Podcast ist heute werbefrei. Weiter geht's. Kommen wir zur AFC West. In der AFC West sind vier Teams. In der AFC West sind vier Teams. Die Denver Broncos, die Kansas City Chiefs, die LA Chargers und die Las Vegas Raiders. Daran muss ich mich gewöhnen. Sonst sage ich immer Oakland. Das sind die vier Teams.
Guck mal, wie viele NFL-Teams die Städte sich geändert haben in den letzten 2-3 Jahren. Chargers, da sagt man immer ja noch ab und zu mal San Diego raus. Ja. Dann bei den LV Raiders, Las Vegas, sagen wir auch noch jedes Mal Oakland. Ey, das dauert, Leute. Das dauert. Weil Leute sind immer so, hast du schon wieder Oakland gesagt? Leute, das dauert ein bisschen.
Es dauert ein bisschen. Aber wir wollen jetzt heute mal, was machst du?
Legen wir los mit den Broncos.
Mit den Broncos. Die Broncos.
Hast du, okay, da fällt mir direkt ein, weil ich das gestern gesehen habe. Oh. Jerry Judy's Workout Route Running Video?
Ja, der hat ein paar schnelle Füße.
Alter Schwede, Leute. Auch wenn ihr kein Fan von den Broncos seid, googelt Jerry Judy Workout, was gerade das Internet sozusagen übernimmt. Ist viral gegangen, viral. Der Typ hat, also ich habe ja schon gute Reggie Wayne, T.Y. Hilton, ich habe ja auch schon gegen gute gespielt, und da sieht man sie ja. Ah, der Typ jetzt einfach nur im Training, und wenn der da so um die Kurven geht, um so einen Cone, wie nennt man die auch hier in Deutschland?
Hütchen.
Boah, das ist brutal. Hast du das gesehen? Wirklich, jetzt weiß man, warum er der beste Receiver im Draft war, im Route Running. Aber wenn man das nochmal so sieht, das ist nicht normal. Also wirklich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte wirklich, das hat jemand schneller gemacht. Weißt du, was ich meine? Das Video.
Ja, weil sieht so wirklich aus wie Fast Forward ein bisschen.
So schnell um so eine Hütchen rum und aus dem Stand wieder beschleunigen. Boah, Respekt. Also ich bin echt gespannt. Die Broncos, wir haben ja schon drüber gesprochen, nach dem Draft, hatten einen guten Draft. Die haben gute Spieler in der Defense, die haben einen jungen Quarterback, Drew Lock. Also,
lass uns auch erstmal drüber sprechen. Letztes Jahr waren sie 7-9. Mit Vic Fangio. 7-9 haben ja echt schwach angefangen, ne? Mhm. Die waren, wenn mich nicht alles täuscht, waren sie, die ersten 8 Spiele waren sie 2-6, und man hat schon gesagt, boah, dann hatten sie Cleveland, dann kam die Bye Week und dann ging es.
Die waren wirklich 2-6, sie haben so noch ein Spiel gewonnen, wieder 2 verloren, und dann hinten hinaus haben sie ein paar Spiele gewonnen.
Naja, 5, um zu sagen. Also im zweiten Teil waren sie 5-3. Das ist tendenziell ja schon mal gar nicht so schlecht. Und ich glaube, die Stärke in diesem Team ist oder war letztes Jahr definitiv die Verteidigung. In Points Allowed Nummer 10, Yards Nummer 12, Passing Game Nummer 11. Gegen den Lauf waren sie in der Mitte 16. Aber das war schon mal gar nicht so schlecht. Der Offensiv, müssen wir drüber reden. Ne?
Na, 28 Passspiel. Points.
Oh, 28 Passing Game. 28. Rushing 20. Das lief alles nicht so gut, aber du hast ja schon gesagt, sie haben sich auf der schwächeren Seite, was die Offensive war, haben sie sich verbessert, Herr Werner.
Ja, vor allem, sie hatten ja schon einen guten Running Back in Philip Lindsay, und jetzt haben sie auch noch Melvin Ingram
Gordon
unter Vertrag. Ach Mann, jetzt ich hab extra gerade überlegt und sag's trotzdem falsch, Mann. Es gibt es doch nicht. Melvin Gordon geholt, und da hast du das letzte Mal schon erwähnt, er hat ein Interview gemacht und jemand hat ihn gefragt, was denkst du, wie wird es sein, in der NFL vor keinen Fans zu spielen? Hat er gesagt, ja, ich bin es schon gewohnt. Bei den Chargers haben wir nie mit Fans gespielt. Boy. Und er bleibt in der gleichen Division. Er wird sie zweimal sehen im Jahr. Die Chargers, über die sprechen wir ja gleich noch. Das ist schon, die haben sich KJ Hamler geholt, die haben sich Jerry Jeudy geholt im Draft. Also das ist schon auf der Skill-Position, was willst du mehr? Ne? Die sind jung, aber du hast eine erfahrene Defense, wenn du mich fragst. Du hast diese ganzen Leaders in der Defense und hast eine junge Offense. Und Jerry Jeudy, Cortland Sutton haben sie noch, der Nummer 1 Receiver bei denen
ist. Tu dir nur mal rein, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Cortland Sutton war ein Pro Bowler und hatte definitiv über 1000 Yards. Ich sag's
1112.
1112, 72 Catches. Jetzt haben sie Jerry Jeudy, für mich mit CeeDee Lamb, Top Receiver im Draft, haben sie bekommen. Und sie haben in KJ Hamler noch den besten Slot Receiver für mich im Draft auch noch geholt in der zweiten Runde. Und sie haben in Noah Fant haben sie ja einen Bomben-Tight-End, der letztes Jahr ja in der ersten Runde gedraftet wurde, hat auch 40 Catches für 562 Yards. Holy Schneiki.
Ja, und ich hätte auch gar nicht realisiert. Ich wusste, dass Philip Lindsay das Jahr davor war ja Pro Bowl, hatte die Verletzung. Und obwohl die Offense nicht so lief, hat er trotzdem über 1000 Yards Rushing gehabt dieses Jahr. Also letztes Jahr. Letzte Saison. 7 Touchdowns. Also der Typ ist schon, der war ja ein undrafted Rookie, ne? Der wurde nicht gedraftet, ein bisschen kleiner, zierlicher, aber der liefert ab in seiner Karriere.
Also offensiv muss man tatsächlich sagen, wenn du dir die Offense anguckst, sie haben sie haben ja noch in der dritten Runde Lloyd Cushenberry gedraftet.
Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, Joe Flacco war ja der Starting Quarterback am Anfang.
Richtig.
Und dann haben die es gewechselt, also es war ein Umbruch mitten im Jahr. Und jetzt mit einer ganzen Offseason, auch wenn es natürlich die Corona-Krise ist, aber Drew Lock weiß jetzt, das ist sein Team. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwie schon irgendwas jetzt gerade in diesem Moment macht mit den Teamkollegen, auch wenn es nur ein Zoom-Call ist. Also das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, ne? Anstatt mit einer Saison was ja?
Joe Flacco hat 8 Spiele gestartet, ne? Brandon Allen hat ja auch noch 3 Spiele gestartet. Und Joe Flacco war 2-6. Als Drew Lock übernommen hat, seine 5 Starts ist er 4-1. Ja. 64% seiner Piffs angebracht, 7 Touchdowns, 3 Interceptions. Das lässt auf jeden Fall hoffen für die Zukunft. Auf jeden Fall, weil reinzukommen und 4-1 zu gehen in deinen 5 Starts, das ist schon mal nice. Und er hatte letztes Jahr, hat er Cortland Sutton, Noah Fant, aber jetzt hat er 3 Receiver, die legit sind. Und ein Tight End. Also ich glaube tatsächlich, offensiv können, und das ist natürlich auch nicht schwer, wenn du sagst, hey, die waren Ranked Nummer 28, aber ich glaube, die haben das Potenzial, einen Riesensprung zu machen, offensiv, und dann mit der Defense, die ja, wenn du dir anguckst, was in der Defense rumläuft, ne? Die haben Bradley Chubb, First Round Pick 18. Da haben sie immer noch Vaughn Miller, Rakitic. Dann haben sie AJ Bouye, erstklassigen Corner. Dafür haben sie Harris verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sie haben AJ Bouye.
Ja, Chris Harris jetzt zu den Chargers.
Genau. So, und in der Mitte haben sie Jarrell Casey geholt. Das heißt, sie sind jetzt stout in der Mitte, haben 2 Bomben-Pass-Rusher, haben Shutdown-Corner und in Justin Simmons einen sehr, sehr guten Safety. Das könnte was werden. Ich glaube, die Defense wird besser werden.
Ja, vor allem
und letztes Offense Jahr. Und die Offense auch.
Die Offense auf jeden Fall. Die Defense, die ist seit Vaughn Miller da ist. Vaughn Miller ist für mich einer der natürlichen Pass-Rusher, die es, glaube ich, gibt. was der einfach zeigt, immer konstant. Wenn er, guck mal, er hat 8 Quarterback-Sacks letztes Jahr und das war ein schlechtes Jahr für ihn. Muss ich mal reinziehen. Du hast Derek Wolfe, der abgehauen ist zu den Ravens. Das wird dir ein bisschen wehtun. Dafür haben sie aber Joel Casey geholt von den Titans, ja, was du gerade gesagt hast. Ich bin ein riesen Fan von ihnen. Sie haben DeMarcus Walker, das war auch ein Defense-End von den Florida State Seminoles, der nach mir da war, richtig abgegangen ist. Und der kommt jetzt gerade so, letztes Jahr war sein Breakout-Jahr. Und dann Bradley Chubb hat einen Kreuzbandriss, wo er gerade zurückkommt. Also er war ja verletzt letztes Jahr. Und Bradley Chubb in seinem ersten Jahr war er ja der Defensive Rookie of the Year, glaube ich, mit irgendwie 12 Quarterback-Sacks im ersten Jahr. Oder war schon das, ist das schon sein drittes Jahr da? Aber auf jeden Fall, der kann Pass rushen, ne? Von NC State. Ich guck mal nochmal kurz, dass ich wieder.
Bradley Chubb war ein First-Round-Pick 18. Das heißt, er hat 18, 19, 19, 20 gespielt. Das ist sein drittes Jahr.
Genau, wird jetzt sein drittes Jahr. In seinem ersten Jahr hatte er 12 Quarterback-Sacks und letztes Jahr hat er nur 4 Spiele gespielt und hat sich den Kreuzband gerissen. Also jetzt ist sein drittes Jahr, kommt jetzt. Also das war ein Riesenverlust letztes Jahr auch für die, ne? Auf der Outside-Linebacker-Position.
Ja. Ich bin gespannt. Ich bin also ich bin guter Dinge, oder andersrum. Ich glaube, dass der Erfolg der Denver Broncos davon abhängt, John Elway, der GM, hat, glaube ich, jetzt alles getan in der Offseason oder viel Gutes getan, um Drew Luck, dem jungen Quarterback, alles zu geben, was er braucht, um erfolgreich zu sein. Receiver, Running Backs, Tight End, alles da. Defense, Upgrade erfahren. Jetzt ist es an Drew Luck zu gucken, okay, wo gehen diese Denver Broncos hin? Aber potenziell könnte da richtig was passieren.
Und ja, er hat 4 Spiele gewonnen, 1 nur verloren, aber man darf jetzt nicht wieder das so hypen, dass die Erwartungen schon wieder sind, einen Super Bowl zu gewinnen. Der Typ ist jung, der muss erstmal eine Offseason als Starter und dann ist es noch eine Corona-Offseason, die nochmal ganz anders ist. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass er schnell.
Aber ich würde, man kann sich warm schon sagen, spielt, aber wenn man Denver Broncos-Fan ist, kann man schon sagen, man kann optimistisch in dieses Jahr gehen. Weiß natürlich nie, was jetzt Drew Luck macht. Vielleicht hat er während der Corona-Krise nur Pizza bestellt und wiegt jetzt 150 Kilo. Ich hoffe nicht. Aber das sieht auf jeden Fall besser aus, hat sich eine Menge getan. Lass uns zum nächsten Team kommen, die denn da wären, die LA Chargers. Die ja ein sehr talentiertes Team haben. Trotzdem haben sie auf beiden Seiten des Balles echt eine harte Zeit gehabt, ne? Letztes Jahr.
Ja, du hast halt Phil Rivers Karriere bei den Chargers ist zu Ende gegangen. Ich glaube, das hat auch irgendwie jeder gespürt, wenn du mich fragst. Aber bei mir war es, obwohl er 4600 Yards hatte, ne? Aber irgendwie lief es nicht. Da war auch wieder, wir zeigen den Finger in die Richtung, die sind schuld. Habe ich Keenan Allen, auch immer produktiv, ne? Einer der besseren, auch underrated Receiver in der NFL, wenn du mich fragst.
Allen. 104 Bälle für 1199 Yards, 6
Touchdowns. Das ist einfach so verdammt gute Receiver, dass er runterfällt einfach in dem Ranking, ja, was brutal ist.
Mike Williams hatte 49 Catches für 1001 Yards. 20,4 Yards pro Catch. Das nenne ich mal Big Play.
Von 2 Receiver mit über 1000 Yards. Ich kann mich noch erinnern, wie das alles losging mit Melvin Gordon, wo er im Trainingscamp gesagt hat, er möchte mehr Geld haben. Dann kam er später wieder dazu. Die Chargers hatten gewonnen, haben ihm keinen neuen Vertrag gegeben. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Und dann
kam
er ja zurück und dann 600 Yards, 3,8 Yards pro Lauf. Also Austin Eckler hatte eigentlich einen guten Job gemacht dafür, dass er ein undrafted Rookie war. Also ein undrafted Spieler und Melvin Gordon, der Starter war, war ein guter Ersatz. Aber irgendwie war da, du hast nie irgendwie die Teamchemie gesehen, dass die jetzt anfangen, hier Spiele zu gewinnen, obwohl die Statistiken, wenn du jetzt wieder die Statistiken siehst, sehen ja alle brutal aus. Philip Rivers hat 4600 Yards gelaufen.
Ja, aber
20
Touchdown Interceptions ist ja fast Jameis Winston Style, ne? 23 zu 20 ist natürlich einfach zu viel.
Ja, du hast auch nie gespürt letztes Jahr einfach, dass die jetzt ein Top-Tier, weil das Jahr davor, kannst du dich noch erinnern, wie gut die das Jahr davor waren? Ja. Da waren die ja tief in den Playoffs.
Ja, und für mich die, wie kann man das übersetzen, most intriguing, Ich glaube, so ein bisschen die Schläferrolle, das klingt jetzt auch komisch, diese Defense, ne?
Boah, ich bin so schlecht übersetzen.
Nummer 6 in Yards allowed in der NFL, Nummer 5 gegen den Pass. 18 gegen den Lauf, daran kannst du arbeiten.
Faszinierend.
Okay, alles klar. Aber Points allowed 14, ich glaube, ich habe das schon mal, als wir über den Draft gesprochen haben, habe ich gesagt, diese Defense ist nur ein oder zwei Spieler davon entfernt, richtig granatig zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das besprochen haben. Aber
ja, weil wir über Isaiah Simmons gesprochen hatten, der Linebacker, richtig. Dieser Hybrid von Clemson, weil die hatten die Chance, ihn, glaube ich, ja doch, die hatten die Chance, ihn zu draften, haben sich aber dann natürlich für den Quarterback entschieden, Justin Herbert.
Genau. Und dann haben sie ja auch noch, aber nichtsdestotrotz, lass uns doch mal über diese Offense sprechen. Keenan Allen, Top Receiver über 1000 Yards. Mike Williams auch über 1000 Yards. Jetzt haben sie in der ersten Runde Justin Herbert, den Mann der Zukunft, gedraftet. Sie haben aber Tyrod Taylor als Brückenquarterback, der ja starten kann. Und vielleicht, wer weiß, wie schnell Justin Herbert übernimmt. Bin ich mal gespannt. Aber Tyrod Taylor wird aufgrund der Corona-Geschichte natürlich, glaube ich, erstmal seine Erfahrung ausspielen können. Aber ihm im Nacken sitzt der zukünftige Franchise-Quarterback.
Und ich finde, Tyrod Taylor ist nicht schlecht.
Ich muss ehrlich sagen,
Tyrod Taylor ist der hatte immer Pech, aber war im falschen Ort, im falschen Zeitpunkt, hat eine Verletzung. Dann in Cleveland war es dann Baker Mayfield übernommen, hat auch echt gut gespielt. Also, aber wir können uns erinnern an die Buffalo Bills-Zeiten, wo er die in die Playoffs geholt hat und hat
eine Wenig Fehler gemacht. Sie haben Henry Hunter, einen guten jungen Tight End. Was für mich ein wichtiger Move war, linker Tackle von Green Bay gekommen, Brian Bulaga.
Oh ja.
Ganz wichtig, Protection für den Quarterback. Also auf der offensiven Seite sieht das gar nicht schlecht aus, weil Tyrod Taylor wird garantiert weniger Interception werfen als Philip Rivers. Macht er so viele Plays? Das Wichtige ist, er kann natürlich auch die Beine in die Hand nehmen.
Genau, es wird ein ganz anderes System, was wir kennen. Philip Rivers ist nicht der Typ, der rennt. Tyrod Taylor ist schon.
So, und wenn du auf die defensive Seite des Balls gehst, ne? Joey Bosa und Melvin Ingram, holy Schneiki. Dann in der Mitte Upgrade Deluxe, Linville Joseph von Minnesota. Das Riesengerät, was den Kamera-Heini umgefräzt hat. Jeder NFL.
Aber weißt du, was krass? Jeder deutsche Run-NFL-Gucker wird sich daran erinnern, weil wir uns
totgelacht haben darüber. Das heißt, die haben Upgrade in der Mitte der Defense bekommen, haben zwei unglaubliche Pass-Rusher. Dann haben sie in der ersten Runde, ja meiner Meinung nach, oder ich glaube, wir waren uns da einig, den besten Inside-Linebacker in dieser Draft-Class gedraftet. Kenneth Murray. So, das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, wir haben ja gesagt, die sind vielleicht nur ein, zwei Spieler weg von richtig geil sein. Für mich, Kenneth Murray, Bomben-Draft-Pick, das kann der Mann in der Mitte sein. Dann sind sie stout in der Mitte, haben mit Murray und Linville Joseph dann in der Mitte auf zwei Levels echt zwei richtige Maschinen am Start, miesen Pass-Rush, Casey Hayward, der Corner, zusammen mit Chris Harris Jr.
Ja, du verpasst eigentlich einen der besten Spieler in der NFL, Derwin James. Der hat in seinen jungen Jahren schon, der ist so
vielfältig
in der Defense. Es ist brutal, was der macht. Der sackt den Quarterback, der tackelt hart, der ist dann hinten covered perfekt. Das ist so einer von diesen Spielern, Hybrid-Safeties, die so viel machen und die sind Gold wert.
So, Desmond King, großer Corner, wenn man hier, das ist der große Corner, ne? Das ist dann der dritte Corner, ob er nun einen Nickel-Corner spielt oder Outside und jemand anders nach innen geht, aber die haben drei Corner, die spielen können. Auf jeden Fall, wie gesagt, Melvin Ingram war ein Pro-Bowler, Joey Bosa auch. So, und dann Derwin James, du hast es gesagt, der ist überall der Knabe.
Ja.
Fünf Interceptions. Was sag ich denn gar nicht? Der hatte gar nicht fünf Interceptions. Ach, der arme Kerl, der war doch verletzt. Der war verletzt und der ist jetzt.
Der kam dann zum Schluss wieder zurück von seiner Verletzung, aber das Jahr davor, was er schon in seiner jungen Karriere geleistet hat, das meine ich ja, er kommt zurück.
Das 105 Tackles, 3,5 Sacks und 3 Interceptions hatte er in seinem ersten Jahr. Und dann hat er sich verletzt, war übrigens ein All-Pro und Pro-Bowler. 5 Spiele jetzt gespielt. Stimmt, der war verletzt. Der kommt auch zurück.
Meine ich. Das war ja das, was ihn gefehlt hat, glaube ich. Also mit Chris Harris, also.
So, und jetzt tu mir mal rein. Da kommt, du hast Derwin James ist zurück und du hast so einen Typen jetzt in der Mitte wie Kenneth Murray, der, wie gesagt, ich halte großes Stück auf.
Und hast Chris Harris geholt.
Oh, genau. Und du hast noch Linville Joseph in der Mitte und hast Pass Rush. Also, watch out, die LA
ist wirklich
Chargers.
So. Das ist wirklich so. Ich glaube, Tyrod Taylor, wenn er der Quarterback sein wird, was ich glaube, die werden ein paar Spiele gewinnen. Ich glaube, die werden ein paar Spiele gewinnen gleich am Anfang. Und ich kann auch nur sehen, dass, glaube ich, durch eine Verletzung, wenn Tyrod Taylor den Job verliert als Starter, wird es wieder eine Verletzung sein. Und nicht, weil er schlecht spielt. Weil ich glaube, er ist gut genug, um mit der Defense sehr laut zu sein.
Sehr laut zu sein. Wo wir bei laut sind, dann lass uns doch mal zum lautesten Team der NFL kommen, zum Super Bowl Champ. Die Kansas City Chiefs.
Hey, wie kann man die irgendwie gerade nicht mehr, also, wenn du mich jetzt fragst, wer gewinnt den Super Bowl? Kansas City. Wirklich. Was? Die haben nichts verloren gefühlt. Die konnten im Draft, die hätten den Draft gar nicht gebraucht. Haben sich wirklich da so wirklich ganz kleine Baustellen, die Lücken gefüllt, ne? Und das ist krass. Das ist, wie oft hat man das? Das passiert auch nur, weil sie Patrick Mahomes haben, der noch nicht seinen 200 Millionen Vertrag kriegt, ne? Dadurch ist das Salary Cap einfach noch da und die haben Top-Spieler auf anderen Positionen, die sie bezahlen können. Aber die haben jetzt ein schönes Fenster, Window, so ein Zeitfenster, wo sie jetzt nochmal einholen können, weil wenn Patrick Mahomes bezahlt werden muss und jeder Experte denkt, er wird der erste Spieler sein, der die 200 Millionen knacken
wird. Ja, wird er sicherlich knacken.
Dann ist nicht mehr viel Geld da für das restliche Team. Und glaub mir, er wird nicht sagen, ach, weißt du was, 120 reicht, dafür ist das andere Team, glaube ich nicht. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, wie das funktioniert, dass du musst diesen Record-Breaking-Vertrag nehmen, damit du einfach den anderen Spielern die Zukunft, die nächsten Generationen damit hilfst, wieder der Nächste zu sein. Der ist ja immer eine Messlatte auf der Position dann.
Eine Messlatte. Mhm. So, sind die Chiefs denn besser geworden in der Offseason? Mit zum Beispiel im Draft mit Clyde Edwards-Helaire in Runde 2?
Ich finde, das hat gar keinen Unterschied bei denen gemacht. Die hätten irgendjemanden draften können. Das ist eins von diesen Teams.
Ich sag.
Gut geblieben.
Aber Damian Williams war ja jetzt, war solide, aber jetzt auch nicht der Difference Maker, ne?
Ja, aber die Kansas City Chiefs, die haben nicht den Super Bowl gewonnen, weil sie das Laufspiel etablieren.
Nein, aber jetzt haben sie da nochmal für mich mit Edwards-Helaire, haben sie da nochmal so einen kleinen extra Bonus. Der ist jung, ist
Catching
frisch.
Running Back. Und ein Pass-Catcher. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht, glaube ich, dass die gesagt haben, Damian Williams kann nicht den Ball laufen. Aber das System bietet nicht viele Möglichkeiten, den Ball zu laufen. Mit Andy Reid. Aber die brauchen da hinten jemanden, wo jedes Mal Patrick Mahomes, wenn er unter Druck ist, den Ball einfach ein Dump-Off zum Running Back, ne? Checkdown. Und der Running Back rennt mal für den First Down. Das ist so eine gefährliche Offense und natürlich alles durch Patrick Mahomes.
So, jetzt ist die Frage, defensiv sind sie da besser geworden? Da haben sie in der zweiten Runde Willie Gay Jr., den Linebacker, glaube ich, gedraftet und Legarius Sneed in der vierten Runde. Der Willie Gay Jr., so ein Outside-Linebacker von Mississippi State, der war auch, ist eher ein Outside-Linebacker. Ich glaube, der könnte was werden, weil Linebacker war ja so die schwache Positionsgruppe bei denen, ne? Hat man immer gesagt. So, wie schwach war sie wirklich? Weil, hey, fuck, am Ende des Tages haben sie Super Bowl gewonnen.
Ja, auch vor allem am Anfang der Saison war die Defense generell das Problem, aber dann in der zweiten Hälfte der Saison hat die Defense komplett abgeliefert. Und das größte Fragezeichen ist gerade, die ganzen Franchise-Tagged-Spieler haben jetzt noch einen Monat, und mit diesen Franchise-Tags unterschreiben. Und rat mal, wer da
in Chris der Kategorie ist. Ne?
Genau.
Was, der ist wichtig.
Das ist der beste Spieler in dieser Defense für die. Wird er glücklich sein? Wird er seinen Vertrag bekommen? Wird er mit einem Franchise-Tag spielen?
Ist er der Beste und der Wichtigste? Oder wird es
Tyrann Matthew? Für mich, nein, ich nehme einen Defensive Liner, der in jedem Spielzug den gegnerischen Quarterback oder das Laufspiel interrupten kann, also wirklich
stoppen kann.
Ja, Mann, es ist da stoppen kann, weil ein Tyrann Matthews kann das nicht. Ein Safety kann das nicht, ein Quarterback kann das nicht. Deswegen nehme ich immer einen Defensive Liner, wenn sie einen von diesen Spielern haben, wie Chris Jones, mit diesem Kaliber. Und Chris Jones, wir haben das gesehen jetzt, die letzten 2 Jahre. Der Typ, wenn der da drin ist, du musst echt jedes Mal, wie ein J.J. Watt, du musst auf ihn achten. Das Gameplan wird komplett darum aufgebaut, um Chris Jones zu stoppen. Im Pass und im Lauf.
Naja, gut, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich glaube, defensiv haben sie Willie Gay Jr. von Mississippi State, der hatte so ein bisschen Off-the-Field-Issues, ne? Aber
das kennen wir ja von Andy Reid, dass er da
Leute Andy nimmt. Reid ist ja einer, der immer gesagt hat, ich bin für zweite Chancen. Ja. Und ich glaube, wenn das einer hinkriegt, dann auch Andy Reid. Aber so in Space-Spielen betrifft, war Willie Gay Jr., wenn ich mich so recht erinnere, das war seine große Stärke. So, und mit Edward Zolaire in der ersten Runde, ich glaube, sie haben sich punktuell verbessert, weil wenn ich habe jetzt hier die Depth-Chart vor mir, hör dir mal das Starting-Lineup an, stand jetzt. Tyreek Hill, Sammy Watkins, ne, wie letztes Jahr, Mecole Hardman und DeMarcus Robinson immer noch dahinter. Offensive Line, Eric Fisher, Allegretti, Austin Ryder, Laurent Duvernay-Tardif, der Doktor, Mitchell Schwartz, Travis Kelce, Pat Mahomes, jetzt Edward Zolaire, Anthony Sherman Fullback. Das ist bis auf Edward Zolaire das gleiche Lineup wie letztes Jahr.
Was gibt es Besseres?
In der Defense, Okafor, nee, warte mal, der ist neu, ne? Der kam von New Orleans, wenn mich nicht alles täuscht, oder nicht?
Ja, aber in der Saison, der kam in der Saison. Der war noch, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass er in der Saison noch kam, weil sich irgendjemand verletzt. Ich gucke mal kurz.
Aber sie haben doch, warte mal ganz kurz, sie haben, Taco Charlton ist doch gekommen.
Ja, von Dallas Cowboys, der ehemalige First-Round-Pick. Alex Okafor hat 10 Spiele für die gemacht dieses Jahr.
Ja, aber guck mal, Taco Charlton, ehemaliger First-Round-Pick. Fuck, weißt du auch nicht, was mit dem passiert. Vielleicht hat er hier seinen zweiten Frühling. Aber ansonsten, Chris Jones, Derek Nardi, Frank Clark, same shit. Linebacker, Wilson, Hitchens. Same shit. Dann hast du, wenn du Nickel spielst, Ward, Matthew, Thornhill, Breland, Rashad Fenton. Selbe Gang.
Du hast mit dem Team einen Super Bowl gewonnen. Was willst du mehr, wenn du da nichts verlierst? Das ist, die haben alle, sind die das, also fast alle, ja, sind die Starter von dem Super Bowl-Team. Das passiert nicht oft. Und ich bin ganz ehrlich, die haben jetzt. Stell mal vor, die Chiefs wieder gegen die San Francisco 49ers, weil haben wir schon über die Division gesprochen? Nein, die kommt als nächstes, wa? Aber die sind beide wieder, stell mal vor, es kommt ein Rematch, das wäre geil.
Ja, aber vorher, wir müssen ja noch über das letzte Team in dieser Division spielen.
Ja.
Meine Las Vegas Raiders. Ich glaube, man hat rausgehört,
wer meine klare Nummer 1 ist in der Division. Ich glaube, bei jedem. Also wenn das nicht deine Nummer 1 ist oder dein Super Bowl-Favorit,
dann bist du bescheuert, ne?
Ja, hast du keine Ahnung, Alter.
So, dann lass uns mal über die L.A. Raiders. Oh nein, warum seid ihr denn L.A. Raiders? Jetzt sind die nicht mal mehr in Oakland. Ich meine natürlich die L.V. Raiders.
Der von L.A. ist Los Angeles.
Ja, ist noch länger her. Ja, ich weiß doch. So, die... Oh, jetzt habe ich voll einen Zungendreher, ey. Die Las Vegas Raiders.
Aber ich bin ganz ehrlich, L.V. Raiders... Hört
klingt
sich nicht
scheiße
schön
an. Nein.
Du musst Las Vegas sagen. LV Raiders. LV hört sich komplett kacke an.
Hört sich an wie die Louis Vuitton Raiders.
LV Raiders, ey. Ist nicht gut.
Oh ja, Mann, die Raiders das erste Mal in ihrem neuen Stadion. Für die Bromantiker, die das Stadion nicht gesehen haben, googelt das mal. Sieht aus, als wäre ein schwarzes UFO vom dunklen Lord höchstpersönlich in der Wüste gelandet. Ne? Sieht krass aus. Ja. Letztes Jahr mit John Gruden 7-9. Ne? Statistisch gesehen, Offense und Defense Points 24.
Ey, also, das fängt sich schon in Ewigkeiten an, das ganze Antonio Brown, Raiders.
Das war letztes Jahr.
Ja, aber das ist gar nicht so lange her, aber es fühlt sich schon Ewigkeiten an.
Ja, Passing Game, Yards waren sie Nummer 11 in der Offense, Passing Game Nummer 9. Kannst du nicht meckern. Running Game, sie haben natürlich in Josh Jacobs einen erstklassigen jungen Running Back, Nummer 13. Problem war, Punkte machen. 24 in Points und defensiv auch nur 24 Punkte in Points. Und wenn du dann guckst, ich glaube, Turnover waren sie die vorletzten defensiv. Da kreieren sie nicht genügend Turnovers. Passing 25. Laufstoppen Nummer 8. Also da musste sich definitiv musste was passieren bei den Las Vegas Raiders.
Hast du gesehen, dass der erste Receiver vom Bottom Draft, Henry Rux, der hat sich verletzt beim Umzug. Hast du das mitbekommen? Na, der hat irgendwie sein Bein irgendwie, wurde irgendwo eingeklemmt, brauchte Stitches, also Nähte und soll aber fit sein für Trainingscamp.
Pass auf, ich will nur noch einmal kurz, dann lasse ich dich labern. Die Oakland Raiders letztes Jahr noch waren bis Woche 10 6-4. Dann haben sie gegen die Jets verloren, gegen die Chiefs verloren, gegen die Titans verloren, gegen Jacksonville Jaguars verloren, haben die Chargers geschlagen und dann gegen Denver verloren. Die haben also in den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen 5 verloren. Die waren auf Playoff-Kurs. Hinten Warum? Raus war das richtig bescheiden. Und wir haben ja auch ein Spiel gemacht. Ich weiß nicht, haben wir das zusammen gemacht? Ich hatte ja das Gefühl, dass der arme Derek Carr, ne? Der tut mir manchmal ein bisschen leid. Der hat 70% seiner Pässe angebracht und über 4000 Yards gemacht. Ja, der wirft immer nur kurz und aber 21 Touchdowns, 8 Interceptions. Quarterback Rating über 100. So, jetzt guck dir mal bitte an, zu wem er letztes Jahr den Ball geworfen hat.
Das ist das Problem. Weil am Anfang war der Superstar oder sozusagen der noch nicht bekannte Titan, Darren Waller, hatte ein Breakout-Jahr und deswegen hat er auch immer kurz. Und du kannst ja nicht Derek Carr sagen, ey, warum wirfst du den Ball mal kurz? Wenn das Sinn macht, wenn die Receiver nicht frei sind, dann muss er ja das machen, was das Spiel ihm gibt. Ne? Und das ist das Problem, wenn du nur Josh Jacobs hast, den Lauf, und Darren Waller, ein Tight End, im Receiving Game, natürlich nach ein paar Spielen werden die Defense-Koordinatoren sagen, okay, wenn wir die zwei Leute stoppen, ja, dann forcieren wir Derek Carr und dann soll er zu Receiver werfen, Tyrell Williams, Hunter
Renfro ist eigentlich eine 3 oder eine 4.
Der Andrew Washington, Running Backs, der ganze Running Backs sind die ganz oben.
Tyrell Williams ist eine 2 und jetzt auch nicht eine Top 2, aber es ist eine 2. Hunter Renfro ist eine 3 oder eine 4. Die hatten keinen Receiver. Nummer 1 Receiver.
Ja, deswegen haben sie ja probiert, Antonio Brown in der Offseason, das ganze Dilemma. Ja,
hat nicht aber ich sag mal so, der arme Derek Carr hatte jetzt auch nicht das Top Receiving Core letztes Jahr, das war natürlich auch ein Riesenproblem. Muss man so sagen.
Hast du gesoffen? Das haben wir doch gerade beide schon angesprochen.
Ja, ich weiß. Ich wollte das doch nur mal sagen.
Zusammenfassen, ja?
Okay. Ich wollte das noch mal sagen. Dann, anderes Problem. Draft. Jetzt hätten sie, und wir haben über Jerry Jeudy gesprochen, CeeDee Lamb hatten wir auch schon mal verarztet, der ist bei den Dallas Cowboys. Jetzt haben sie Henry Rux geholt, den dritten.
Und ich sag, kleiner Speedster, Tyreek Hill-like Spieler ist.
Der kann mal eine Bomben-2 werden, aber ich frage mich, warum haben sie sich nicht eine 1 geholt?
So, weil jetzt gucken wir die Receiver.
Und ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich hoffe wirklich, ja, ich habe Unrecht.
Ich hoffe auch, aber man muss es ja ein bisschen sehen. Das Gefühl, glaube ich, war da, weil sie in der Division spielen von den Kansas City Chiefs. Sie haben Patrick Mahomes, sie haben Travis Kelce. Das ist deren Darren Waller. Und dann brauchen wir ein Tyreek Hill. Ach komm, wir draften Henry Ruggs. Die haben gefühlt, sieht es aus, als hätten die einfach das System kopiert und probiert immer auf den Positionen, wie die Kansas City Chiefs erfolgreich sind, das zu kopieren. Aber für mich, wenn du mich fragst, hätte ich einen anderen Receiver, einen CeeDee Lamb oder einen Jerry Jeudy genommen, der einfach der Nummer 1 Receiver sein kann für die. Henry Ruggs kann auch der Nummer 1 Receiver sein, aber historisch gesehen auf der Position, Größe, Schnelligkeit, was das für ein Spieler ist, ist er meistens eine 2 oder ein Slot-Typ. Ne? Meistens ja. Hast du nicht, was wir erklärt haben in dem YouTube-Video, einen Ex-Receiver, der, weiß ich nicht, wie groß ist denn der, 5'10"?
Ja, irgendwie so 1,78 Meter, 1,80 Meter.
Du brauchst so einen langen Lulatsch, der dich auch bewegen kann und der die tief...
Naja, Tyrell Williams ist ja der lange Lulatsch. Der ist so
ja,
gut
ja,
wie du,
aber 1,93. Aber er ist nicht der Nummer 1 Receiver in diesem Team. Da, wie du es gerade gesagt hast, er ist nicht der Star Receiver. Vielleicht haben sie noch die Hoffnung, vielleicht haben sie auch die Hoffnung, dass er das noch wird. Aber was man bis jetzt gesehen hat, glaube ich nicht, dass er auf dem Kaliber sein will, wie was andere Teams auf der Nummer 1 haben.
Ich bin gespannt, die Las Vegas Raiders haben ja auch, sag ich mal, das Urgestein von den Dallas Cowboys gesigned, ne? Jason Witten.
Ja, stimmt.
Der ist ja schon mittlerweile 54. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre er schon so lange in der NFL. Da bin ich auch mal gespannt. Der wird natürlich so ein bisschen Stabilität und Leadership in Lockerroom bringen und sicherlich auch als zweiter Tight End oder wenn du zwei gute Tight End hast, ist das natürlich, also Jason Witten schon, der Name ist schon so, oh shit, die haben Jason Witten. Und dann haben sie noch Darren Waller, der über 1000 Yards gefangen hat. Oh shit, werden die viel Double Tight spielen? Ich kann es mir vorstellen. Um dann irgendwie ein achtes Gap zu kreieren, wir sind jetzt zwar nicht beim Taktik-Talk, aber achtes Gap zu kreieren, dann haben sie in Josh Jacobs einen erstklassigen jungen Running Back zu sagen, okay, wir müssen Safety nach vorne bringen und vielleicht sagen sie dann haben wir die lange Latte, Tyrell Williams und Henry Ruggs, den Speedster und die können dann One-on-One ein bisschen was machen. Aber ich bin mal gespannt, haben sie sich jetzt großartig verstärkt, offensiv? Ich weiß es nicht. Ist Jason Witten die Antwort oder ist er einfach auch über seinen Zenit weit hinaus? Ist Henry Ruggs der Richtige? Ich weiß es nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Und defensiv?
Da haben sie einen Helden. Max Crosby, junger Defensive End, 10 Quarterback Sacks, 19 Tackle for Loss. Aber das zeigt mir aber auch wieder, wie sie draften mit Mike Mayock, dass er weiß, was er tut. Man muss ja wirklich sagen, Josh Jacobs, also jeder, den er bis jetzt gedraftet hat, ist direkt irgendwie fast ein Starter und ist sehr wichtig in diesem Team und sehr früh in der Karriere. Also deswegen denke ich auch schon, der denkt sich dabei was, ne? Weil da war ja auch wieder der Cornerback, wer war das nochmal, der Cornerback, den sie gedraftet hatten? Damon Arnett, der zweite Ohio State Cornerback, ne? Der ist ja auch sehr früh gegangen, wo alle sich ein bisschen so am Kopf gefasst haben. Aber hey.
Aber das ist zum Beispiel, der ist zum Beispiel ein nettes Tandem zusammen mit Prince Mukamara. Der ist ja von Chicago gekommen. Ein erfahrener Corner.
Der ist so lustig. Der Typ ist so lustig.
Kennst du ihn persönlich?
Ja, er war bei den Jacksonville Jaguars, wo ich da kurz da war in der Offseason. Der Typ ist so ein klar, also lustig, wirklich. Die Umkleidekabine braucht immer so einen Spieler.
Siehst du?
Also so wirklich so lustig, diese Icebreaker, wie man das nennt, im Trainingscamp, so viele Menschen da sind, die Hälfte kennt sich gar nicht, der bringt immer einen Joke, dass alle lachen und einfach die Atmosphäre aufmacht.
Und Damon Arnett kann jetzt von so einem Veteran noch was lernen, das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Dann haben sie Trayvon Mullen und LaMarcus Joyner, der kam von den LA Rams, wenn mich nicht alles täuscht.
Alter Zimmernachbar bei Florida State.
Siehst du, guck mal. Und Linebacker auf der Linebacker-Position hat sich ja richtig was getan. Ne? Guck mal, sie haben von Chicago Nick Kwiatkowski geholt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, als er gestartet ist. Ich weiß auch, in Chicago, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber wenn der gespielt hat, war der stark. Corey Littleton von den LA Rams und Kyle Wilbur, Backup-Veteran. Und Tanner Muse von Clemson, der große Safety, der da hinten stand bei Clemson, macht jetzt den Move zum Weakside Linebacker. Sicherlich gut, wenn du Nickel spielst oder gerade irgendwie sogar Dime, Big Dime und er sozusagen so der Hybrid zwischen Linebacker und Defensive Back ist. Der kann dann sozusagen der Dimeback sein. In unserer Defense heißt der Whip. Also das ist schon, da sieht man schon, die draften schon ziemlich smart, aber ich sehe einfach noch nicht so den Impact-Player, weder in der Offense noch in der Defense, der dazugekommen ist. Der Einzige, der das potenziell sein könnte, ist Henry Ruggs. Und das wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe,
ja,
ich
und sie haben noch, in der Offseason haben sie auch noch Carl Nassib geholt von den Tampa Bay Buccaneers, der auch eigentlich ein Breakout-Jahr hatte auf der Defensive-End-Position. Ihn dann noch mit reinpacken, mit Clelin Ferrell, Max genau. Crosby. Also Malik, ich bin mal gespannt.
Malik Collins ist doch auch von Dallas gekommen.
Ja.
Nee, Defensive ja. Tackle, ehemals Nebraska.
Wenn du mich fragst, die sind noch sehr jung. Sind sehr jung. Du hast gesagt, da sind jetzt nicht diese unglaublichen Starspieler, also diese All-Pro, weißt du, die jedes Jahr im Pro Bowl sind. Das ist eigentlich Derek Carr bei denen, wenn du mich fragst.
Oh, was ich nicht. Ja, Moment, Marcus aber Mariota. Der hat, ich wollte gerade sagen, der hat einen
Marcus Nacken. Marcus Mariota, stimmt.
Der hat nicht einen vergessen.
Und wir sehen, was Nacken. Bei ihm passiert ist letztes Jahr. Als Starter in die Saison, Make-or-Break-Year, Ryan Tannehill kommt rein und übernimmt die Show und weg ist er. Also das kann doch ganz schön schnell passieren, ne?
Ja, richtig. Deshalb, ich weiß nicht. Ich finde, der kam ja von den, kam der nicht schon letztes Jahr? Das war ja
davor schon. Ja.
Der kam letztes Jahr von den Patriots. Aber ich weiß nicht, die meine LV Raiders sind so ein bisschen eine Wundertüte. Ich habe so meine Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt müssen wir die ja mal ranken, ne? Herr Werner.
Okay. Let's go.
Also, meine Nummer 4. Und das ist, es tut mir weh, das zu sagen, ne?
Ich weiß, was kommt.
Es tut mir wirklich weh. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich hoffe, es ist nicht so, aber... Oh, nee. Nee, sag du mal deine 4. Ich bring's nicht übers Herz.
Okay, warte.
Ich bring's nicht übers Herz.
Ich denke, eigentlich sagen wir jedes Mal, es wird knapp. Aber ja. Ich denke doch, dass die Oakland Raiders Letzte der Division werden. Nicht Oakland, LV Raiders.
Die LV Raiders.
Damit. LV Raiders. Weil ich denke einfach, die anderen Teams machen einen größeren Sprung.
Okay.
Ja. Ja, also, ja oder nein?
Let's go. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, das Problem ist, die Chargers-Defense, die wird nice sein. Denn ich glaube, Denver hat echt sich gut verstärkt. Da ist aber das Problem, was macht Drew Luck? Und Chiefs müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich sage auch, die LV Raiders Nummer 4.
Okay, meine 3. Denke ich, sind die Denver Broncos. Okay. Sie werden, guck mal, sie waren 7-9 letztes Jahr. Zum Ende der Saison haben sie gut gespielt. Aber ich denke, sie werden 8-8 bleiben dieses Jahr. Aber Drew Lock wird zum ersten Mal, ist ein junger Quarterback. Er wird zeigen, hoffentlich, ne, dass er der Quarterback für die Zukunft sein kann bei den Broncos. Aber ich glaube, dass sie da bleiben, weil die Chargers, und die, komme ich gleich zu. So ein bisschen besser, wenn du mich fragst. Ich glaube, da ist das Potenzial besser. Höher.
Ja, ich bei mir ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Denver und LA Chargers. Wen ich davor sehe, bei den Denver Broncos sehe ich halt das Potenzial in der Offense. Aber es hängt natürlich an dem jungen Quarterback, der eigentlich nur 6 Spiele hatte, sich zu beweisen, aber davon 5 gewonnen hat. Die haben auch eine gute Defense, die Chargers Defense. Sieht jetzt echt legit aus mit Linville Joseph in der Mitte, Murray als Rookie-Linebacker. Derwin James ist weg, ist wieder da. Das sieht einfach zu stark aus. Und sie haben halt einen proven Quarterback, der wenig Fehler macht. So, und ich glaube, ein Quarterback, der wenig Fehler macht mit einer guten Defense, nehme ich über einen Quarterback, der unerfahren ist mit einer guten Defense. Deshalb gehe ich auch mit den Broncos an 3 und dann die LA Chargers an 2. Das kann aber auch andersrum aussehen.
Ja, aber bei mir ist es genauso.
Und über die 1 müssen wir dann ja auch nicht reden, ne?
Ja, Kansas City.
Weil alles andere macht keinen Sinn. Also wer jetzt sagt, die Kansas City Chiefs sind nicht in der Division an Nummer 1, der hat geraucht, weil das Team hat sich nicht verändert. Ich glaube, es ist punktuell, hier und da hat es mehr Tiefe bekommen und hat in Edwards-Helaire, glaube ich, nochmal ein kleines Add-on erfahren, wo du sagst, boah, ja, das ist gut.
Das ist gut.
Also haben wir Chiefs, wir haben Chargers, Broncos und die LV Raiders.
Schreibt euch euer eigenes Ranking auf und dann nach der Saison gucken wir mal.
Ja, du, am Ende eine Verletzung wirft alles über den Haufen, aber jetzt haben wir uns festgelegt. Nächste Woche haben wir denn die NFC West. So, das wird auch interessant. Da sind dann potenzielle, da sind Super Bowl-Kandidaten am Start, Herr Werner, in der NFC West.
Die Division war sehr knapp letztes Jahr. Sehr aufregend bis zum Ende der regulären Saison.
In der Zwischenzeit werden wir sicherlich mal wieder ein Taktikvideo machen. Ne? Wir müssen uns an die Offense machen. Da wollen wir über Offensivformationen sprechen aus den verschiedenen Personalgruppen und über Trades und Shifts und Motions und all so ein Shit. Das kommt auch noch unter der Woche, liebe Bromantiker. Ansonsten hast du noch einen Aufruf an deine Community, Herr Werner. An deine Community.
Wir haben alles gesagt.
Tragt Wifebeater.
Ja. Schmiert euch ein mit Sonnenmilch.
Vor allem schmiert euch ein. Cremt euch ein.
Nein, schmiert euch ein.
Okay.
Sonst noch was? Keine Ahnung. Nee, ich bin.
Was ist los mit dir?
Nein, keine Ahnung, hab nichts Neues.
Willst du mal dein
Bild angucken? Demnächst ziehe ich hoffentlich in mein Haus ein und dann werde ich ein bisschen.
Glaserfaser.
Glaserfaser. Dann werde ich wieder glücklicher sein. Ach. Hier unten im Keller ist es manchmal sehr deprimiert. Aber unten im Keller ist, die Welt brennt. Weißt du, ich brenne mit Sonnenbrand.
Sei doch nicht so undankbar Thorsten gegenüber jetzt.
Nein, sag ich ja nicht.
Oh, direkt unter den Bus geworfen. Also, Herr Werner.
Also, dann.
Dann war es das für diese Woche. Es war wieder 81 Minuten oraler Hochgenuss. Hoffentlich für euch auch. Ich wünschte, ihr könntet alle Björn Werner sehen. Ey. Dann noch eins. So, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig da draußen. Seid nett zueinander. Hört einander zu. Und Kondome schützen. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte.
Tschüss, bitte.